Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Diesmal geht es um das Thema Mixing, also Abmischen. Darauf freue ich mich besonders, weil das ist eins von den Sachen, die ich eigentlich gerne mache und mir gerade selber beibringe. Wie schon gesagt, wollte ich da im ersten Teil dieses Podcasts mal generell über das Abmischen sprechen. Das, was man eigentlich in jedem YouTube-Tutorial oder jedem Buch liest, wie man da vorgehen soll. Und danach, im zweiten Teil dieses Podcasts, reden wir mal darüber, warum das gar nicht funktioniert. Aber eins nach dem anderen. So, du hast deinen Song fertig und musst jetzt die Stems produzieren. Das heißt, beim Abmischen haben wir nur Audiodateien. Warum? Normalerweise ist es ja so, dass du deinen Song zum Abmischen jemanden anderen gibst und der hat vielleicht gar nicht die ganzen Plugins, die du hast. Außerdem kann man mit Audio-Files schon sehr viele machen, fast so viel wie mit MIDI-Spuren, also von der Bearbeitung her. Aber es hat auch was mit der Prozessorauslastung zu tun. Denn wenn du jetzt 60 MIDI-Spuren hast, wo der PC die ganzen Töne erst nochmal berechnen muss und dann kommt noch das Abmischen drauf mit noch mehr Plugins. Ich glaube, das packen dann viele Rechner nicht mehr. Normal ist, du hast deinen Song fertig, du nimmst aus den ganzen Spuren den Reverb und das Delay raus. Warum? Klar, also wenn das Delay und Reverb, wenn die benutzt werden, um irgendwelche Soundeffekte zu machen, dann bleiben die natürlich drin. Aber um einen Raum zu erstellen, müssen die raus. Glaub mir. Wenn ich mir mehrere Spuren zusammenstelle, dann ist da immer schon Reverb drauf. Das heißt, du hast 60 Spuren, dann hast du Nexus, der macht einen eigenen Raum drauf. Dann hat der Silence 1 oder wie der heißt, der hat auch immer schon Raum drauf. Selbst das Grand Piano Stock Plugin hat auch schon einen Raum drauf. Die müssen alle raus. Denn sonst hast du 60 Spuren und 60 Räume. Wie soll das funktionieren? Deswegen Reverb raus, Delay raus, da wo sie den Raum simulieren sollen, nicht wo sie als künstlerisches Element dienen. Und dann werden die Spuren einzeln exportiert als Audiodateien. Also ich rede mal immer von 60, weil das werden ganz schnell mal 60 Spuren. Vor allen Dingen, wenn du eine Gitarren- oder Drumspur hast, die du dann noch, aufspaltest für Verse, Chorus, Drop oder so. Dann ist es zwar die gleiche Drum, aber du hast schon drei Spuren, weil du es aufgeteilt hast nach Verse, Drop und Chorus. Genau, also, wir haben jetzt unsere 60 Audiospuren ohne Reverb und ohne Delay. Mit diesen 60 Audiospuren gehst du dann in ein neues Setup. Lad dir nochmal ein ganz leeres Setup und da lädst du einfach diese 60 Spuren rein. Und jetzt geht es darum, du musst einen Überblick haben. Wenn es deine eigenen Spuren sind, dann hoffe ich mal, dass die richtig beschriftet sind. Die Kick heißt Kick, die Snare heißt Snare. Dann musst du das sortieren, gruppieren. Erst die ganzen Drums, Percussions, Bass, Vocals, Gitarren, Pads, Effekte und so weiter. Und einen Farbcode machen. Der Farbcode, der ergibt sich irgendwann. Ich habe mal angefangen mit, ich wollte das so machen wie beim Regenbogen. Die tiefen Farbfrequenzen sollten die tiefen Tonfrequenzen sein. Und dann, wenn der Regenbogen, wenn diese Frequenz der Farbe höher wird, wollte ich das, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich mache jetzt irgendwie gelb, braun. Gelb ist mein Drums, braun ist mein Bass, grün sind meine Gitarren, dunkelblau sind meine Effekte und hellblau meine Pianos und so. Und violett ist mein Gesang. So ungefähr mache ich das immer. Das musst du auch machen, weil du springst andauernd hin und her und bei 60 Spuren oder 40 könnte es von mir aus auch sein, das reicht auch schon, musst du sofort sagen, mit der Gitarre stimmt was nicht, ich muss nach grün. Mit den Drums stimmt was nicht, ich muss nach gelb. Das muss alles schon passen und stimmen. Das ist quasi dann der zweite Schritt. Ne? Der erste ist halt, du hast die Audiospuren ohne Reverb und Delay. Du beschriftest, sortierst, gruppierst und machst einen Farbcode drauf. Und dann wird erstmal von jeder Spur die Grundlautstärke eingestellt. Früher war es so, du brauchtest ja erstmal einen bestimmten Pegel, damit die ganzen analogen Kompressoren und so überhaupt funktionieren. Heute nicht mehr so, aber trotzdem sollten die ganzen Spuren eine bestimmte Lautstärke haben, sodass du, wenn du dir mal die Fader anguckst, auch wenn es keine wirklichen Hardware-Fader sind, sondern die Fader in deiner DAW, dass du im Bereich um 0 dB und darunter hast du einen ziemlich langen Verfahrweg für wenig dB-Änderungen. Wenn die Signale zu leise sind oder zu laut sind, dann bist du beim Fader von der Mixing-Konsole bist du in einem Bereich, wo kleine Änderungen schon viel bewirken. Deswegen solltest du die Spuren vernünftig auspegeln, dass die laut genug sind, aber nicht klippen. Ich weiß, dein ganzer Song ist durcheinander. Das ist das Problem, wenn du den selber produzierst und dann abmischt, dann willst du alles so lassen, wie es ist. Ja, aber wenn du mal schaust, ein Mixing-Ingenieur, wenn der einen Song bekommt, der macht erstmal alle Pans auf Mitte, der ändert alle Lautstärken und nimmt mit der Kante den ganzen Reverb raus. Ne? Du fängst quasi wieder von vorne an. Gut, so, jetzt hast du die ganzen Audiospuren ausgepegelt und jetzt geht es darum, zunächst mal EQ und, also Equalizer und Komprimierung. Da kommt häufig die Frage, was zuerst? Und ja, am besten ist immer, ja, was heißt am besten? Du machst erst den EQ, den Equalizer, wo du, also einen subtraktiven EQ, wo du Sachen rausnimmst, die wirklich stören. Irgendwelche Geräusche, irgendein Noise oder ein Brummen oder Frequenzen, die sich wirklich nicht gut anhören, dass du da so Sachen erstmal rausnimmst, die da wirklich nichts zu suchen haben. Dann komprimierst du, wobei man natürlich wieder sagen muss, wenn du ein Schlagzeug live aufnimmst und der Drummer oder du oder der Drummer, der schlägt mal feste, mal nicht so feste, musst du natürlich komprimieren. Wenn du jetzt aber eine Drum nimmst als Sample, wo sowieso jeder Schlag gleich laut ist, musst du vielleicht gar nicht komprimieren. Ich denke mal, heutzutage muss man viel weniger komprimieren, als es vor ein paar Jahrzehnten noch war. Oder bei einer Live-Aufnahme musst du vielleicht mehr komprimieren, als wenn du nur mit Samples arbeitest. Das musst du dir dann in Ruhe angucken und überlegen. Das Signal wird dann komprimiert, wenn nötig. Und danach kannst du nochmal ein EQ verwenden. Und dann kannst du den Sound anpassen. Ne, da kannst du auch was dazu machen, nochmal was wegnehmen, je nachdem, wie sich der Sound durch die Komprimierung verändert hat, machst du nochmal ein EQ, wenn nötig. Ganz wichtig ist auch, immer einen Referenzsong zu haben, sonst mixst du in irgendeine Richtung, was weiß ich, dein Gehör wird bezüglich den hohen Tönen müde und du machst immer mehr hohe Töne rein. Du brauchst einen Referenzsong, damit du dich nicht in irgendeine Richtung vermischt. Danach kannst du dich ums Panning kümmern, danach um Frequenzprobleme, gerade bei Bass und Drums oder Gitarre und Gesang und so. Da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten, wo du dir diese Maskierungen anzeigen kannst. Aber generell sollte man immer darauf achten, dass sich Spuren, die sich ein Frequenzband teilen, nicht alle gleichzeitig kommen. Dann ist halt entweder nur der Gesang oder nur die Gitarre. Aber oft ist es auch so, dass die Sachen halt gleichzeitig sind wie der Bass und die Drums. Das kann man mit einem dynamischen EQ durch Sidechaining, vielleicht durch Saturation, dass du irgendeinen Ton, den du trotzdem hören möchtest, irgendwie im Frequenzband verschiebst, dass der ein paar Obertöne mehr bekommt, damit der nicht untergeht. Oder ein Track-Delay. Oft ist es so, dass irgendwie Snare und Clap oder Snap genau auf der gleichen Zeitschiene sind, also genau die Snare und genau der Clap gleich. Dann kannst du durch ein Track-Delay den Clap leicht nach hinten machen. Dann hört man den auch wieder ein bisschen besser. Sowas kann man halt auch machen. Dann gibt es noch die Sache Reverb und Delay. Ich würde nicht zu viele Räume nehmen. Beim Reverb ist es so, vielleicht Schlagzeug ein Raum, Gitarre ein Raum, Gesang ein Raum. Da kann wieder der Referenzsong helfen. Reverb, Delay. Danach kommen noch die Automation, ganz wichtig. Und damit sind wir auch schon durch. Gut, jetzt gibt es aber ein Problem. Es gibt ja manchmal so Mixing-Contests. Da sind dann 60 Leute, die einen Song abmischen. Und es kommen dann 60 verschiedene Songs raus, weil der Mixing-Ingenieur sich den Song vielleicht ganz anders vorstellt. Für den einen ist der Gesang total wichtig, für den anderen ist die Bassdrum total wichtig, für den nächsten ist die Gitarre total wichtig, der nächste hat gerne viel Hall, der nächste hat überhaupt den Hall gar nicht gerne. Und du kannst beim Mixen den kompletten Song vom Gefühl her verändern. Du kannst ihn komplett anders machen. Deswegen fragen die Mixing-Ingenieure ja von Anfang an immer so, wie soll er sich denn anhören? Hast du einen Referenzsong? Was ist denn für dich wichtig? Und jetzt kommen wir quasi zum zweiten Teil. Du hast dir ganz viele Bücher durchgelesen, du hast dir ganz viele YouTube-Videos angeguckt. Du weißt genau, du musst die Stems machen, du musst die beschriften, du musst den EQ machen. Und trotzdem mixst du einen Song und der hört sich nicht gut an. Er hört sich immer noch nicht gut an. Und warum funktioniert das nicht? Alles, was du dir jetzt angeschaut hast über Mixing, ist genau so, als wenn du dir eine Bedienungsanleitung durchgelesen hast, wie man Fahrrad fährt. Und dann setzt du dich aufs Fahrrad drauf und fällst hin. Warum? Fahrradfahren lernt man nur durch Üben. Als ich ein Kind war, also in den 70er Jahren, da haben wir immer gelernt, Rechtskurven zu fahren, bis das rechte Knie so kaputt war, dass du nicht mehr fahren konntest, voller Blut. Und dann hast du die Linkskurven gelernt, bis du so oft hingefallen bist und das linke Knie kaputt war. Und dann musstest du eine Pause machen. Heutzutage hat man ja erstmal ein Laufrad und Knieschoner und alles. Aber du musstest das lernen. Und das ist beim Mixen genauso. Du kannst dir 100.000 Videos angucken. Du musst es einfach tun und es klappt nicht. Du musst es nochmal tun und du kannst es immer noch nicht. Du machst es nochmal, stellst am Kompressor irgendwas rum und jetzt fängt es langsam an. Du hörst, was der Kompressor verändert. Und du weißt, wenn du einen Referenzsong hast, was du verändern willst. Wenn dein Gehör mal so weit ist, dass du überhaupt weißt, was stört und wo du hin willst, dann kannst du lernen, wie du den Saturator, EQ und Kompressor so einstellst, dass sich das genauso ändert, wie du es haben möchtest. Und da bin ich wieder bei meinem Tipp. Fang mit den Stock-Kompressoren an und mit den Stock-EQs. Wenn du die hören kannst, was die verändern im Song, dann kannst du anfangen, dir ein LA-2A und was weiß ich nicht alles zu kaufen. Und dann wirst du merken, dass es von Song zu Song besser wird. Als ich angefangen habe, habe ich mir total geile Vocals besorgt und ich weiß nicht, wie oft ich abgemischt habe. Ich habe mich an alles gehalten, was man gesagt hat und der Song hat sich immer noch dumpf angehört. Bis du das mal richtig lernst, dass du die Töne im Panning richtig verschiebst, dass du eigentlich gar nicht zu viel machst, weil ich habe am Anfang immer viel zu viel gemacht. Noch ein Kompressor, noch ein, dies und das und viel, viel zu viel eingestellt. Man muss das schon eher weniger machen als mehr. Aber das Allerwichtigste ist, man muss wissen, was man ändern will und hören, wie dich der Song, der Sound ändert, wenn du an den ganzen Drehknöpfen drehst. Und das kann dir keiner abnehmen. Ja, so wie Arnold Schwarzenegger sagt, there is no magic pill. Das Geheimnis ist, man muss viel tun. Das ist das Geheimnis. Es gibt keinen der Mixing-Trick. 5 Mixing-Tricks, dann kannst du es. Nein, du musst 5 Monate üben, dann kannst du es. So, mein Gott, jetzt haben wir aber extrem überzogen. Tut mir leid. So viel zum Thema Mixing und das nächste Mal geht's um Mastering. Ja, für viele ist Mastering immer so nach einer Minute erledigt. Ja, je nachdem, was man will. Ne? Wenn man mal bedenkt, Mastering war ja früher für Schallplatten, wo du den Bass so einstellen musstest, dass die Nadel nicht springt oder die hohen Frequenzen, die durften nicht so hoch sein, dass die Nadel nicht springt oder verrutscht. Und darüber, also klar, Mastering ist heutzutage nur für Streaming. Und darüber sprechen wir dann nächstes Mal. Also, darauf freue ich mich und bis dann, mach's gut. Mein Name ist Jörg Grote und das ist der Podcast Musikproduzent Jörg.